NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
21. August 1814. Der Todestag des Wissenschaftlers und Politikers Sir Benjamin Thompson.
Es ist ein besonderes Denkmal.
Ihm, der das schmählichste öffentliche Übel, den Müßiggang und Bettel tilgte, der Armut hülf, Erwerb und Sitten, der vaterländischen Jugend so manche Bildungsanstalt gab.
Dieses Denkmal ist zu Lebzeiten von Graf Rumford schon errichtet worden. Nicht postmortem, sondern zu Lebzeiten ist hier sein Wirken für diese Stadt und für dieses Land Bayern gewürdigt worden. Ja, mein Name ist Klaus Bäumler, ich bin Münchner Bürger. Und aktuell leite ich den Arbeitskreis Öffentliches Grün des Münchner Forums und beruflich war ich Richter am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof und freue mich, mit Ihnen einen kurzen Weg durch den Englischen Garten zu machen, auf den Spuren des Grafen Rumford.
Der Englische Garten. Ohne Sir Benjamin Thompson Graf Rumford oder wie man in Bayern sagt, Rumford, hätte es diese historische Grünanlage im Herzen Münchens nicht gegeben.
Nur von Soldaten, denen es gut geht, die gut genährt und gepflegt sind, kann man gute Dienste im Krieg erwarten.
Schreibt Sir Benjamin Thompson Anfang der 1790er Jahre. Der gebürtige Amerikaner steht in Diensten des pfalz-bayerischen Kurfürsten Karl Theodor, der ihm kurzerhand auch den Titel eines Reichsgrafen verleiht. Benjamin Thompson, Graf Rumford, soll das Militär modernisieren.
Hauptziel und Zweck der Reform ist es, eine gute Armee bei geringen Kosten zu haben.
Die Militärreform ist, wenn man sie genau betrachtet, eigentlich eine Gesellschaftsreform. Der Militärstand kostete der Staatskasse sehr viel, war aber relativ uneffektiv. Vor allem aber war der Militärstand ganz schlecht in die Ständegesellschaft integriert.
Wie könnte man Liebe und Hochschätzung für den Militärstand erwarten, wo die Feder mehr als der Degen geehrt wird?
Und Rumford ist derjenige, der die Vision von einem Bürger in Uniform hatte. Ganz wesentlich ist beispielsweise, dass er es ermöglicht hat, dass diese Leute jetzt endlich auch mal heiraten konnten und hier nicht ausgegrenzt bleiben, weil das immer wieder zu Konflikten geführt hat. Ich heiße Thomas Weidner und bin hier im Münchner Stadtmuseum zuständig für die Grafik und für die Gemälde und bereite zurzeit eine Ausstellung vor, die wir im Oktober eröffnen unter dem Namen Rumford – Rezepte für ein besseres Bayern.
Links schauen wir auf die Schönfeldwiese, oben der Monopteros in der Baumkulisse und davor die Schönfeldwiese mit einer Reitbahn. Und das ist jetzt diese globale Besonderheit, wo viele aus der ganzen Welt hierher kommen. Denn hier unmittelbar im Englischen Garten am Haupteingang ist das FKK-Gelände, die sogenannten Nackerten. Und Sie sehen ja hier vor allen Dingen Herren im Adamskostüm umeinanderlaufen. Und legal dürfen sie sich nackt nur innerhalb der Reitbahn bewegen.
Die Schönfeldwiese. Zu Graf Rumfords Zeiten sind hier Soldaten mit Hacke und Schaufel unterwegs. Vielleicht auch noch mit einer Gießkanne unter dem Arm. Im südlichen Teil des Englischen Gartens liegt der sogenannte Militärgarten. Hier sollen die Kameraden
ihr Gemüse und Kräutelwerk etc. zu ihrer Nahrung säen und pflanzen können.
Das sind Reformen, die sich für das gesamte Territorium des pfalz-bayerischen Kurfürstentums angeboten haben. Und dazu führen sollte, dass die Soldaten zu Selbstversorger werden. Die sollten selber Kartoffeln anbauen und zu Gemüsegärtnern werden, um damit sich selber versorgen zu können.
Ja, das war ja auch das Ziel des Grafen Rumford, hier in unmittelbarer Nähe des Hofgartens, in unmittelbarer Nähe der Stadt, diese Erholungsfläche anzulegen. Das war ja weit vorausschauend damals und man muss es eigentlich bewundern, wie das damals geschaffen worden ist. Das Ganze natürlich als Militärprojekt entwickelt, finanziert aus der Militärkasse, ein unheimlich geschickter administrativer Schachzug.
Sir Benjamin schwatzt Kurfürst Karl Theodor, dessen sumpfige Jagdgründe entlang der Isar, einfach ab.
Er will hier ein Angebot schaffen, standesübergreifend, wo man eine sinnvolle Möglichkeit hat, sich zu regenerieren. Und dafür wird der englische Garten erfunden.
Mein Wissensdurst ist unstillbar.
Notiert Benjamin Thompson als Jugendlicher in sein Tagebuch. 1753 in Woburn, einer kleinen Stadt in der Nähe von Boston geboren, begeistert er sich schon als Kind für Mathe und Physik.
Ehe ich noch 14 Jahre alt war, konnte ich schon die Faktoren der Sonnenfinsternis richtig berechnen, wobei ich mich nur um 4 Sekunden irrte.
Nach einer Lehre als Verkäufer nimmt er mit 16 eine Stelle in einem Kurzwarenladen in Boston an. Schnell heißt es, er habe
häufiger unter dem Tresen mit Bohrer, Messer und Säge beim Bau einer kleinen Maschine oder in einem Buch über Naturwissenschaften lesend gesessen, als hinter dem Tresen beim Anordnen von Stoffballen oder Bedienen von Kunden.
1770 kehrt er in seinen Geburtsort Woburn zurück. Er wohnt bei einem Arzt, der ihm auch in Medizin unterrichtet. Am damaligen Harvard College hört er Vorlesungen in Physik. In einer Privatschule lernt er Französisch und Fechten.
Ich will mir nie die Gelegenheit zum Aufstieg entgehen lassen,
schreibt Thompson in sein Tagebuch. Der Vater stirbt, als Benjamin noch ein Kleinkind ist. Sein Erbe, ein Stückchen Land mit Wald und Wiesen. Er holzt die Bäume ab, um von deren Verkauf zu leben. Er will weiter studieren und entschließt, sich Lehrer zu werden. Schon bald reist Benjamin Thompson durch Massachusetts und bringt den Kindern reicher Leute Lesen, Schreiben und Rechnen bei.
Ich wäre lebenslang arm und unglücklich gewesen, wenn mich nicht eine Frau geliebt hätte, wenn sie mir nicht ein Heim und ein unabhängiges Vermögen gegeben hätte.
Sarah Walker Rolfe ist eine wohlhabende Witwe aus einer angesehenen Pfarrersfamilie. Die beiden heiraten 1772. Im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg kämpft Thompson auf der Seite der Briten und muss, wie viele andere auch, das Land verlassen, als sich die Kolonialmacht 1776 aus Boston zurückzieht. Man wirft ihm Verrat und Spionage für die englische Krone vor.
Ich habe nichts getan, was gegen die besten Interessen meines Landes gerichtet war.
Thompson macht beim englischen Militär Karriere und wird in London Staatssekretär für die amerikanischen Kolonien. Frau und Kind lässt er in Amerika zurück. In seiner Freizeit widmet er sich seinen naturwissenschaftlichen Experimenten. Mit seiner Studie über Schießpulver wird er 1779 Mitglied der Royal Society. Er ist 27 Jahre alt und inzwischen ein angesehenes Mitglied der britischen Gesellschaft. Benjamin Thompson kommt 1784 eher zufällig nach Bayern. Nach dem Ende des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges sucht er eine neue Aufgabe als Soldat. Am liebsten für Kaiser Josef in Wien als Offizier im drohenden Krieg gegen die Türken. Unterwegs trifft er in Straßburg Maximilian, den Neffen des pfalzbayerischen Kurfürsten Karl Theodor. Er reist auf dessen Empfehlung nach München. Der Kurfürst ist begeistert von diesem zielstrebigen und energischen jungen Mann und will ihn sofort engagieren.
Ich habe es einem wohlwollenden Gott zu danken, dass ich rechtzeitig von meinem kriegerischen Wahnsinn geheilt worden bin,
schreibt Benjamin Thompson an einen Freund.
Beim Fürsten Kaunitz bin ich der 70-jährigen Gattin des Generals Burghausen begegnet, eine Dame von bewundernswertem Geist und großer Lebensweisheit. Diese großartige Frau schloss mich in ihr Herz. Sie gab mir den klügsten Rat, lenkte meine Gedanken in eine neue Richtung und öffnete mir die Augen für andere Möglichkeiten des Ruhms als durch den Sieg auf dem Schlachtfeld.
Benjamin Thompson will in die Dienste des pfalzbayerischen Kurfürsten Karl Theodor treten und bittet den englischen König George III. Um Erlaubnis. Der schlägt den loyalen Untertanen noch rasch zum Ritter und setzt auf seinen Mann in Bayern.
England hat sehr interessiert, was die Bayern, was Kurfürst Karl Theodor hier vorhat. Dabei ging es nicht um hausinterne Linienpolitik. Über allem schwebte dieses ominöse Tauschprojekt, mit dem Karl Theodor den neu erworbenen Herrschaftsbereich Bayern eintauschen wollte für die katholischen Niederlande.
Bayern wäre österreichisch geworden und aus der Pfalz und den katholischen Niederlanden ein neues Königreich.
Aus englischer Sicht ist das ein Projekt, das natürlich die Alarmglocken läuten lässt, wenn da vor der Haustür gewissermaßen an der Schelde sich was tut. Und ich denke, es war im Sinn des englischen Königs zu erfahren, was denn hier jetzt genau geplant wird.
In Bayern soll Benjamin Thompson das Militär modernisieren. Aber nicht nur das. Was ihm vorschwebt, ist eine Sozialreform.
Er will die allgemeine Bettelei abschaffen. Er sieht diese Tradition des Almosen als die falsche an. Er will dieses Problem den Kirchen aus der Hand nehmen und erfindet gewissermaßen den Wohlfahrtsstaat. Er erklärt es zur sozialstaatlichen Pflicht, den Leuten Arbeit zu geben.
Sie zu ordentlichen und nützlichen Gliedern der Gesellschaft zu machen.
Und das tut er, indem er, das ist natürlich sehr rigoros, indem er die mit einem Schlag alle einkasernieren lässt, ihnen dadurch aber Unterkunft und sinnvolle Arbeit gibt, sodass sie sich selber etwas verdienen können. Dass das dann typischerweise genau die Uniformen waren, die sie zu schneidern hatten, die dann auf der anderen Seite vom Militär zu gebrauchen sind, zeigt, wie sich dann bei Rumford doch die einzelnen Schritte immer wieder verzahnen.
Der Bürger hat schon erkannt, was er an diesem englischen Garten hatte, was er an den sozialen Reformen hatte. Und man muss also auch weiter noch dazu sagen, in den Kreisen der Wissenschaft ist durchaus bekannt gewesen, dass Rumford auch ein begnadeter Wissenschaftler war.
Vor allem aber ist er ein begnadeter Erfinder. Rumford entwickelt nicht nur den ersten tragbaren Gemeinschaftsherd für das Militär und den ersten holzsparenden geschlossenen Backofen. Er tüftelt auch an Leuchten und Kaminen, verbessert Kücheneinrichtungen und kreiert eine Kaffeemaschine. Ihn interessiert die Wärmedämmung ebenso wie die Ernährungsphysiologie. Und er macht den Bayern die Kartoffel schmackhaft.
Auch das mit Tricks. Er musste sie erst mal pressen, sodass man sie in der Konsistenz als Kartoffel gar nicht wahrgenommen hat und hat diese Masse dann zur Grundlage seiner Suppe gemacht.
Eine Kraftsuppe, die Geschichte machen wird. Man nehme
2 Viertel Graupen, 2 Viertel Erbsen, 8 Viertel Kartoffeln, Brotschnitt, Salz, 24 Maß schwachen Bieressig oder sauer gewordenes Bier und ungefähr 560 Maß Wasser.
Kocht das Ganze und fertig ist
die berühmte Rumford-Suppe, die zunächst mal ein Rezept ist, ein Arme-Leute-Essen, das aber darauf ausgerichtet ist, in möglichst großen Mengen hergestellt werden zu können.
Billig und nahrhaft wird die Rumford-Suppe Grundlage für die Armenspeisung weltweit. Ob in Russland oder Frankreich, England oder den Niederlanden, die Menschen danken Sir Benjamin für die Suppenküchen.
Es ist mir ganz unmöglich, nicht tief berührt zu sein von dieser bemerkenswerten Ehrerbietung, die mir von Nationen zuteil wird, die mit England Krieg führen und von Ländern, in denen ich niemals gewesen bin.
1801 schreibt er diese Zeilen an seine Tochter Sally. Er ist inzwischen Botschafter Bayerns in London. Dort gründet er die Royal Institution, eine Forschungs- und Lehranstalt für angewandte Naturwissenschaften. Seine letzten Lebensjahre verbringt Sir Benjamin in der Nähe von Paris. Der Daniel Düsentrieb des 18. und 19. Jahrhunderts stirbt im Alter von 61 Jahren überraschend nach einem heftigen Fieberanfall. Der Leiter des Arbeitskreises Öffentliches Grün des Münchner Forums, Klaus Bäumler.
Graf Rumford hat ja hier Ende des 18. Jahrhunderts praktisch eine großartige Staatsreform durchgeführt, die natürlich in einem gewissen Stadium hängen geblieben ist, weil er dann weggegangen ist.
Thomas Weidner vom Münchner Stadtmuseum.
Er ist wirklich ein Tausendsasser. Jeder sollte Rumford kennen, denn jeder profitiert bis heute von seinen Erfindungen.
Und so erinnert sein Denkmal im Englischen Garten in München noch heute an ihn.
Lustwandler, geh und sinne nach, ihm gleich zu sein an Geist und Tat und uns an Dank.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Kahrt an Sir Benjamin Thompson, der heute vor 200 Jahren gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.